Wir machen heute Fortsetzung in unserer Allelon-Predigtreihe, die ich letzten Sonntag begonnen habe. Manche von euch haben den Auftakt mitbekommen. Wir wollen uns immer mal wieder in den nächsten Wochen mit dem kleinen Wort Allelon beschäftigen. Allelon ist griechisch und heißt einander. Und es bezieht sich darauf, dass es in der Bibel einige Stellen gibt, 100 ganz genau, wo davon die Rede ist, dass Christen einander Gutes tun, einander lieben, einander helfen, einander dienen, einander annehmen, füreinander beten und so weiter. Und wir wollen einfach Stück für Stück einige dieser Bibelstellen miteinander anschauen und dabei auch lernen, was es für uns als Gemeinde bedeutet, eine Allelon-Gemeinde zu sein, immer mehr so zu werden, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Das letzte Mal sprachen wir über die Jahreslosung für 2015. Dort heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Heute wollen wir einen anderen Bibelvers miteinander anschauen. Der steht im Galaterbrief, Kapitel 5. Und ich lese diesen Bibelvers einmal vor. Ihr seht ihn auch gleich hier an der Wand. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Und weil das so kurz ist, lese ich es gerade nochmal vor. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass dieser Vers auch mit dem Evangelium beginnt. Mit der guten Nachricht. Letzten Sonntag bei dem Vers war das Evangelium auch da. Da war es in der Mitte. Erinnert euch nochmal bei diesem Vers. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Hier in diesem Vers steht das Evangelium am Anfang. Zur Freiheit hat euch Gott berufen. Und ihr werdet das nirgends im Neuen Testament in der Bibel finden, dass uns etwas zu tun aufgetragen wird, ohne dass wir darauf mit der Nase gestupst werden, auf das, was Gott für uns getan hat und für uns tut. Bevor wir darüber nachdenken, was wir tun müssen, was uns zu tun aufgetragen ist, werden wir im Neuen Testament, in der ganzen Bibel immer, immer, immer ganz direkt darauf hingewiesen, auf das, was Gott für uns getan hat und tut. Es gibt kein Tun, kein christliches Tun, das nicht aus dieser Quelle kommt, das nicht gespeist wird aus dem Evangelium, aus dem, was Gott für uns getan hat und tut. Das ist wichtig, das müssen wir verstehen. Hier heißt das Evangelium, Gott hat euch zur Freiheit berufen. Christsein, Christwerden ist eine elementare Freiheitserfahrung. Gott hat uns befreit. Durch das Sterben und das Auferstehen von Jesus Christus hat Gott uns befreit von unserer Schuld, von der Macht der Sünde, von der Sklaverei des Gesetzes und ja auch letztlich von der Macht des Todes. Gott hat euch zur Freiheit berufen. Christsein ist eine elementare Freiheitserfahrung. Damit beginnt alles. Wir haben das analog auch schon im Alten Testament. Die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Bund beginnt mit einer Freiheitserfahrung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus befreit hat, aus Ägypten. Das ist die Magna Carta der 10 Gebote und das ist sozusagen die Grundlage. Gott hat euch befreit, er hat euch ins Leben hinein befreit. Damit beginnt alles. Und auch die 10 Gebote im Alten Bund machen nur Sinn und sind auch nur lebbar und verstehbar unter dieser Voraussetzung. Im Neuen Testament, ich habe es gerade eben betont, geht es auch um einen Exodus, um eine Befreiungserfahrung, dass Christus uns befreit von unserer Sünde, von unserer Schuld, von den Konsequenzen unserer Sünde und uns hineinstellt in die Gemeinschaft mit Gott. Einfach mal so Finger nass machen und in die Luft halten. Aus welcher Richtung weht in deinem Leben der Wind? Was für ein primäres Lebensgefühl hast du als Christ? Ein Freiheitsgefühl? Oder ich müsste eigentlich, ich darf nicht, ich sollte. Und das ist verboten. Und oh, jenes Gebot ist auch noch da. Und pass auf, dass du nicht. Ist das deine primäre Lebensgefühl? Einfach mal so den Wind prüfen. Christsein beginnt und ist im Kern eine Befreiungsgeschichte, eine Freiheitserfahrung. Was Paulus hier benutzt, ist die Sprache der antiken Sklaverei. Es gab in der Antike sehr, sehr viele Sklaven und Sklaven konnten auch freigekauft werden, losgekauft werden. Und damit diese losgekauften Sklaven unterscheidbar waren von den geflohenen, entlaufenen Sklaven, die es auch gab in der Antike, dass sie sozusagen unterscheidbar waren, haben die losgekauften Sklaven eine Freiheitsurkunde bekommen. Dass wenn die aufgeschnappt wurden und irgendjemand gesagt hat, du bist doch ein entlaufener Sklave, wo gehörst du hin? Dann konnte er die Urkunde vorweisen und da stand drauf, zur Freiheit berufen. Da stand genau das drauf, was hier steht. Das ist eine Freiheitsurkunde. Paulus greift diese Sprache auf. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid losgekauft. Ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern Befreite. Nun ist ja Freiheit auch ein Zauberwort unserer Gesellschaft und auch ein Zauberwort unserer beginnenden Moderne. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Parole der französischen Revolution an erster Stelle, Freiheit, Freiheit. Wir verdanken dieser Revolution, wir verdanken auch dieser Aufklärung sehr, sehr viel. Ich möchte das ganz explizit betonen, wir würden alle nicht hier sitzen. Freie evangelische Gemeinde gäbe es nicht ohne das freie Versammlungsrecht, ohne das Recht auf freie Meinungsäußerung. Sogar bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Freikirchen noch staatlich verfolgt in manchen Teilen Deutschlands. Wir alle profitieren von den persönlichen Freiheitsrechten, die uns auch im Grundgesetz garantiert werden. Freiheit, ein faszinierendes Wort, ein wichtiges Wort, ein wichtiger Wert unserer Gesellschaft. Aber an einem bestimmten Punkt unterscheidet sich das biblische Verständnis von Freiheit fundamental vom modernen Freiheitsverständnis unserer Gesellschaft. Das Ziel der Aufklärung, das Ziel der modernen Freiheitsbestrebung heißt Autonomie, Selbstbestimmung. Frei sein heißt, ich kann endlich tun und lassen, was ich will. Ich bin das Subjekt meiner Freiheit. Freiheit heißt endlich ein selbstbestimmter Herr meiner selbst zu werden. Was ich mit meinem Geld mache. Wen ich heirate. Das war überhaupt nicht klar. Wir machen uns das nicht mehr bewusst. Dass die meisten Menschen in bestimmten Gesellschaftsschichten und Zeiten überhaupt nicht frei entscheiden konnten, wen sie heiraten wollten. Autonomie, Selbstbestimmung, ein hoher Wert, der Zielgedanke modernen Freiheitsdenkens. Und hier unterscheidet sich das biblische Verständnis von Freiheit fundamental von diesem modernen Lebensgefühl. Paulus sagt nämlich, eure Freiheit ist gefährdet. Es gibt einen Feind eurer Freiheit. Du bist befreit. Und es gibt einen Feind deiner Freiheit. Und der schlimmste und gefährlichste Feind deiner Freiheit bist du selbst. Du selbst bist der schlimmste, der gefährlichste Feind deiner Freiheit. Paulus drückt das hier so aus: Missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. Paulus sagt, das Problem deiner Freiheit ist, die Gefährdung deiner Freiheit ist dein selbstsüchtiges Herz. Du hast ein Herz, das selbstsüchtig ist. Im griechischen Urtext steht hier das Wort Fleisch. Wir können heute nichts mehr so richtig damit anfangen. Die gute Nachricht übersetzt das sehr, sehr gut. Umschreibt diesen Begriff mit selbstsüchtige Wünsche. Das ist nämlich genau damit gemeint. Nun sagst du vielleicht, na, ich bin doch eigentlich gar nicht so ein selbstsüchtiger Mensch. Ich will eigentlich ja gar nicht unbedingt 3 Rolls Royce und 2 Swimmingpools und so weiter. Ich brauche das alles nicht. Mit einem bin ich auch zufrieden. Das wäre ein Missverständnis. Fleisch, um nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen, der hier umschrieben ist, meint eigentlich Folgendes. Meint dieses Denken und diese Gesinnung, dass ich selbst das Gravitationszentrum, der Mittelpunkt meines Lebens bin. Ich selbst bin der Mittelpunkt, das Gravitationszentrum meines Lebens und Denkens. Paulus sagt, das ist die gefährlichste Bedrohung eurer Freiheit. Dann stellt sich die Frage, ja, puh, wer soll denn eigentlich sonst die Mitte meines Lebens sein, wenn es nicht ich bin? Ist doch mein Leben. Ist doch irgendwie normal, ist doch natürlich, dass ich selber das Gravitationszentrum, der Mittelpunkt meines Lebens bin. Paulus sagt, nein. Die Mitte, das Zentrum, das Gravitationszentrum deines Lebens ist Christus. Er ist unser Herr. Er ist die Mitte deines Lebens. Er drückt es in Galater 2, Vers 20, also ein paar Verse vorher so aus. Ich lebe, doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Das bedeutet, wenn wir Paulus richtig verstehen, kann unsere Freiheit nur geschützt, nur bewahrt werden, wenn wir uns an Jesus Christus binden. Freiheit bleibt nur Freiheit, wenn wir uns binden an Jesus Christus. Wenn wir nicht selbst autonom über unser Leben verfügen möchten, sondern wenn wir uns radikal und rückhaltlos binden an Jesus Christus. Und diese Bindung an Jesus Christus, die macht jetzt etwas mit uns. Die macht etwas ganz Entscheidendes mit uns, denn wir binden uns an denjenigen, der gesagt hat, ich zitiere aus Markus 10, Jesus kurz vor der Passion hat gesagt, der Menschensohn, spricht von sich selber, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für alle Menschen. An diesen Herrn binden wir uns. Das ist unsere Lebensmitte. Er ist unsere Lebensmitte. Und deshalb zieht Paulus nun hier die Schlussfolgerung und sagt etwas ganz, ganz Paradoxes. Ihr seid befreit. Aber eure Freiheit bleibt nur frei, bleibt nur bestehen, wenn ihr euch erneut zu Sklaven macht. Denn das Wort, das hier steht, dient einander. Das heißt eigentlich Sklavendienst verrichten. Doulos ist der Sklave und hier steht Douloio, Sklavendienst verrichten. Was für ein paradoxes Verständnis von Freiheit. Was für eine aufrüttelnde Botschaft über die Freiheit. Völlig anders als das, was wir so, wie wir die Luft, die wir atmen. Freiheit heißt, ich kann machen endlich, was ich will. Und Paulus sagt, frei bist du nur, wenn du ein Sklave bist, ein Sklave der Liebe Christi. Frei bist du nicht, wenn die Grenze deiner Freiheit die Freiheit des anderen ist, sondern die Not des anderen. Freiheit ist dein Leben nur dann, wenn du in der Nachfolge von Jesus Christus fragst, was braucht mein Nächster? Wo kann ich dienen, wie Christus gedient hat? Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns jetzt auch noch ein bisschen fragen, was bedeutet das praktisch? Praktisch zeichnet die Bibel das Bild, dass es in der Gemeinde oder unter Christen einen Ausgleich geben soll. Der viel hat, soll dem geben, der wenig hat. Der einen Überfluss hat, soll diesen Überfluss zukommen lassen, demjenigen, der Mangel hat. Das ist das biblische Prinzip des Dienens. Und dieser Ausgleich, dieses Verteilungsprinzip, um es mal so zu sagen, dieses vorbehaltlos herschenken und von dem weitergeben, was ich habe, was mir gehört, zu diesen Dingen kann ganz viel gehören. Beginnen wir zum Beispiel mal mit der Zeit. Zeit ist ein kostbarer Rohstoff. Vielleicht eine der wichtigsten Ressourcen unserer heutigen Gesellschaft. Zeit ist knapp. Wir alle sind viel beschäftigt. Und doch gibt es Menschen, die Zeit brauchen. Meine Zeit. Unsere Zeit. Und manchmal ist es das größte Geschenk, das ich jemandem machen kann, wenn ich einfach Zeit für ihn, für sie investiere. Herschenke, Zeit. Wissen oder Kompetenz kann ein unglaublich wichtiger Rohstoff sein, wo wir etwas hergeben können, wo wir jemanden profitieren lassen können von dem, was wir haben. Computer müssen installiert und repariert werden. Dinge müssen umgezogen werden. Formulare müssen ausgefüllt werden. Wir brauchen Beratung in so vielen Bereichen und manche von uns haben das Wissen und die Kompetenz und anderen fehlt sie. Ich weiß noch gut, wie ich vor einigen Jahren, ich war noch Student, wie wir ausgezogen sind aus der einen Wohnung und ich musste die Decke streichen. Und ich habe das also wirklich gut nachgelesen, wie man sowas macht. Und habe alles gekauft, so im Baumarkt. Und ich habe gestrichen, also mit so einem Stab und da vorne so eine Rolle. Und habe die Decke geweißelt. Aber immer hat man gesehen, wo ich war. Es war immer so Streifen drin. Und ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Und ich habe jemanden angerufen aus der Gemeinde. Und habe gesagt, Werner, kannst du mir helfen, die Decke zu streichen? Ja, klar, komme ich. Freitag irgendwann, weiß ich nicht. Und kommt er und sagt, alles klar, das musst du viel mehr verdünnen. Ist zu dick. Und dann hat er mir das nicht nur gesagt, sondern er hat das in die Hand genommen und hat mir das Wohnzimmer geweißelt. Und ich war so froh. Dient einander. Ohne den Werner hätte ich alt ausgesehen. So einfach, so praktisch. Gemeinschaft anbieten. Gemeinschaft hat auch natürlich was mit Zeit zu tun, hat aber auch was damit zu tun, dass ich jemanden an meinem Leben teilhaben lasse. Dass ich mich öffne, dass ich jemand vielleicht auch mein Haus öffne, meine Couch anbiete und sage, so, wir haben jetzt Gemeinschaft miteinander. Wir teilen uns die Zeit, aber auch unser Leben. Wir erzählen, ich nehme an dem Anteil, wie es dir geht und du vielleicht an dem, wie es mir geht. Beziehungen haben. Also so den Draht nach oben, einen Fürsprecher haben in bestimmten Situationen kann unheimlich wichtig sein. Dass wir da füreinander einstehen und die Beziehungen, die wir haben, vielleicht einsetzen, anderen zugut. Meine Frau ist so ein Typ, die kann das überhaupt nicht leiden, wenn irgendjemand Ungerechtigkeit erleiden muss. Die ruft dann an und sagt, das kann nicht sein, und die kämpft wirklich dafür, dass anderen ihr Recht widerfährt. Fürsprecher sein für jemand. Und dann möchte ich noch über ein Medium des Dienens sprechen. Das ist manchmal so ein bisschen obsolet, also so ein bisschen verdächtig, darüber zu sprechen, aber es ist ein ganz wichtiges Mittel des Dienens. Ich meine das hier. Ist auch ein wichtiges Medium des Dienens. In gewisser Weise ist das vielleicht sogar das schillerndste, aber auch mächtigste Medium des Dienens überhaupt. Denn in diesem quadratischen Papier steckt in gewisser Weise alles, nicht quadratisch, rechteckig, danke für dein Stirnrunzeln, Jochen. In diesem rechteckigen Stück Papier steckt in gewisser Weise alles drin, da steckt Zeit drin. Wenn ich das weitergebe, schenke ich Zeit. Zum Beispiel, wie könnte das praktisch aussehen? Wie kann das in Zeit umgewandelt werden? Vielleicht für eine Putzfrau. Wenn ich sage, jetzt gönn dir doch mal jemand, der für dich putzt, genau. Oder wenn jemand noch Einkäufe machen müsste, aber so eng im Zeitplan ist, dann sage ich, hier, ich kaufe dir einen. Das kann umgewandelt werden in Lebensmittel, das kann umgewandelt werden in Gemeinschaft, wenn man jemanden zum Essen einlädt. Ja, kann auch in Wissen umgewandelt werden. Wie zum Beispiel, man kann ein Buch kaufen, genau, oder einen Internetzugang jemanden ermöglichen, was auch immer. Das ist ein faszinierendes Medium. Und weil in diesem Medium so viel Möglichkeiten stecken, ist es vielleicht auch das mächtigste Medium überhaupt für viele Menschen in dieser Welt. Ich glaube nicht, dass Alkohol die Volksdroge Nummer eins ist. Ich glaube, dass Alkohol die Volksdroge Nummer zwei ist. Ich glaube, dass das die Volksdroge Nummer eins ist. Geld. Geld besitzen wollen. Dieses Teil macht süchtig. Das macht abhängig. Mit diesem Stück Papier wird Macht ausgeübt. Durch das Verwalten oder Vorenthalten von Geld kann ich Macht ausüben. Da werden Menschen in die Prostitution getrieben. Das kann alles Mögliche ausrichten an Druck, an Zwang. Ich kann damit Macht ausüben. Aber, und das ist das Unglaubliche, das ist auch eines der genialsten Möglichkeiten zu dienen. Und Jesus spricht darüber. Geld an sich ist nicht schmutzig. Ich kann das einsetzen, um das zu leben, was Paulus hier sagt. Dient einander. Wie ist das so mit dem Dienen? Wir können das so eins zu eins machen. So Zeit, Kraft, Kompetenz, Geld, Gemeinschaft, Wissen und so weiter, können wir so eins zu eins einander zuwenden. Das ist wunderbar. Es ist unglaublich schön, unglaublich befreiend und beglückend auch, wenn man das so lebt und auch erlebt. Es war einmal so, nochmal so eine kleine Erinnerung aus meiner Studentenzeit, dass wir hatten schon Familie und einmal war irgendwann in unserem Briefkasten ein Umschlag drin mit 500 D-Mark, anonym. Wow. Da wussten Leute, dass wir das brauchen konnten. Und die hatten die Freiheit, das sogar anonym zu tun, damit wir nicht irgendwie komische Gefühle haben oder in Abhängigkeit kommen, was auch immer, sondern dass wir völlig frei über dieses Geld verfügen konnten. Ein unglaubliches Geschenk. Dienen dient einander, das können wir also wirklich eins zu eins machen. Aber manchmal ist es auch genial und wichtig, wenn wir unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld oder so in eine Umverteilungsmaschine stecken. Ich möchte mit euch über eine, als Beispiel, als Gleichnis über eine unglaublich geniale Umverteilungsmaschine sprechen. Und zwar habe ich hier Energie mitgebracht. Ja, es ist ein Stück Energie. Und dieses Stück Energie wird normalerweise in einen Umverteilungsorganismus gefüttert. Der beginnt bei mir da, hier. Und mein Leib ist ein genialer Energieumverteilungsmechanismus. Ich glaube nicht, dass es eine Maschine gibt im Universum, die annähernd so effektiv Energie umwandelt wie mein Körper oder wie euer Körper. Ihr könnt mit dieser Schokolade, irgendwie könnt sie verbrennen, ihr könnt, was weiß ich, daraus machen, ihr könnt die Gewichtskraft nutzen, um das in Energie umzuwandeln oder was auch immer. Ihr werdet niemals 2420 Kilojoule daraus kriegen. Niemals. Außer, wenn ihr sie esst. Dann habt ihr 2420 Kilojoule. Steht da drauf. Und mit dieser Tafel Schokolade kannst du, wenn du keine Kraft mehr hast, noch 10 Kilometer laufen oder 30 Kilometer Fahrrad fahren oder 3 Stunden Haus putzen oder was auch immer. Probiert's mal aus. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, worüber ich eigentlich spreche. Ich spreche über den Leib Christi. Bei unserem Bitkurs haben wir uns darüber unterhalten. Es gibt eine Einrichtung in der Welt, die ist unvergleichbar. Aus meiner Sicht der effektivste und schönste Dienstverteilungs-Energieumwandlungsorganismus, den es überhaupt gibt auf dieser Welt. Das ist die Gemeinde Jesu. Ich kenne keinen Organismus, der so genial funktioniert. Hier in dieser Gemeinde wird Dienst umgewandelt, Energie umgewandelt, Geld umgewandelt, Zeit umgewandelt. Und da wird Menschen gedient. Hunderten. Jede Woche. Und das ist genial. Allein dieser Gottesdienst. Ja, da steckt unglaublich viel Energie drin. Unglaublich viel Dienst. Da ist geputzt worden. Da ist hinten die Kaffeetheke aufgebaut worden, heute Morgen schon. Da sind die Musiker, die sich vorbereitet haben, die diese Woche schon geprobt haben, ihre Lieder. Da ist der Matthias, der sich auf die Moderation vorbereitet hat. Da ist nachher ein Seelsorgeteam, das für euch zur Verfügung steht, um mit euch zu beten. Da sind die Kindergottesdienstmitarbeiter, die mit den Kindern auf dem Flugfeld sind. Rechnet es mal hoch. Das ist unglaublich. Und da ist natürlich auch Geld drin. Die Lampen, die brennen. Sogar ein Pastor, der bezahlt wird. Und das wird alles auf eine unglaublich schöne, beglückende Art und Weise, so wie beim Körper, an Ort und Stelle gebracht. Das ist ja das Faszinierende beim Leib, dass wenn ich das da reinstecke, dass es tatsächlich da ankommt oder an meinen Fußzehen ankommt, dort wo es sein muss. Es kommt überall an, wo es sein muss, überall wo Not ist. Und Gemeinde ist auch so ein Organismus. Du kannst an einer Stelle etwas hineinwerfen, tun und es kommt an einer ganz anderen Stelle raus. Und alles wird multipliziert mit Liebe. Und jeden Euro, den ihr hier in die Gemeinde investiert, wird multipliziert mit x-fachen ehrenamtlichen Stunden, die Menschen hier investieren. Was für eine geniale Idee Gottes. Und ich möchte heute Morgen einfach auch euer Herz gewinnen. Wir als Gemeinde, dieser Leib, der braucht euch. Wie gesagt, ihr dürft, ihr sollt auch eins zu eins dienen. In eurer Nachbarschaft, euren Enkelkindern, der Verwandtschaft, egal wo ihr auch immer in Beziehungen lebt. Das ist wichtig, das ist gut. Aber vergesst die Gemeinde nicht auch in eurem Dienst. Investiert euch auch in die Gemeinde mit eurer Zeit, mit eurer Kraft und auch mit eurem Geld. Wir sind hier in unserer Gemeinde wirklich an die Dienstgrenzen gestoßen, an die Kapazitätsgrenzen. Sowohl was das Finanzielle angeht, aber auch was die Manpower angeht. Wir sehen noch viel mehr Not. Wir könnten noch sehr viel mehr Menschen helfen, aber uns sind einfach die Hände gebunden. Von den Mitarbeitern her und auch von den finanziellen Möglichkeiten her. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, bitte denkt darüber nach, wo ihr etwas investieren könnt in diesen genialen Energieumwandlungsmechanismus namens Gemeinde. Prüft euch. Lasst euch anstecken von dem, was Paulus uns heute Morgen weitergeben möchte. Und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang zurück, auf das Evangelium. Wenn ihr jetzt das Gefühl hättet, ich drücke das sehr vorsichtig aus und ich hoffe nicht, dass es der Fall ist. Wenn ihr jetzt das Gefühl hättet, naja, es ist ja doch so wie überall, die wollen nur unsere Zeit und unser Geld. Dann hättet ihr wirklich was falsch verstanden. Ganz gewiss was falsch verstanden. Denn der Paulus würde uns sagen, hey, es geht um deine Freiheit. Es findet ein Kampf statt um deine Freiheit. Frei bist du nur dann, wenn du weitergeben kannst, was dir anvertraut ist. Das bedeutet Freiheit. Dient einander in Liebe. Frei bin ich nur, wenn ich mich zum Sklaven der Liebe mache. Nur dann bleibe ich frei. Frei bin ich nur dann, wenn ich mich an Jesus Christus binde, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Die Logik des Evangeliums heißt nicht, ich gebe nichts, weil mir wird auch nichts geschenkt, sondern die Logik des Evangeliums heißt, ich schenke, ich gebe, weil mir alles geschenkt wurde. Römer 8, Vers 32. Paulus spricht von Gott, gerade war es noch auf meiner Zunge. Kannst du kurz Römer 8, Vers 32 drauflegen, bitte, Katharina? Genau. Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist die Logik des Evangeliums. Gott hat alles geschenkt. Gott hat alles weggegeben. Gott hat sich selbst entäußert, hat sich selbst zum Sklaven gemacht. Er hat uns mehr gegeben, als wir jemals verdient hätten. Mehr als wir jemals uns vorstellen können, mehr als wir in Ewigkeit begreifen werden, hat Gott geschenkt, sich selbst in seinem Sohn. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Die Logik des Evangeliums ist, wir sind beschenkt, uns ist alles geschenkt und deshalb können und dürfen wir einander dienen in Liebe. Lasst uns zum Gebet still werden. Guter Gott, himmlischer Vater, vielen Dank, dass du nicht mit der moralischen Keule hinter uns stehst, um uns anzutreiben. Noch mehr. Du bist kein Gott, der uns ausquetscht und ausbeutet und aussaugt. Du bist ein Gott, der sich verschenkt. Ein Gott, der sein Letztes hergibt für uns. Du bist ein Gott, der sich in Liebe zum Sklaven gemacht hat für die Menschen. Sich ans Kreuz hat nageln lassen, um uns zu erlösen. Und wir wollen uns, Jesus, an dich binden. Nicht um unfrei zu werden, sondern endlich frei zu sein und in dieser Freiheit auch zu leben. Wir sind nur dann frei, wenn wir dir ganz gehören. Und wir wollen uns von dir verändern lassen, dass wir Diener werden. Dass wir auch so eine schenkende, dienende Haltung bekommen und in unserem Leben kultivieren, wie du das gelebt und getan hast. Bitte öffne uns das Herz. Öffne unseren Geldbeutel. Öffne alles, was wir verschlossen halten, weil wir meinen, wir bräuchten es und wir müssten unsere Freiheit damit verteidigen. Öffne uns und löse uns von dem, was uns bindet, was uns festhält, und mach uns wirklich frei. Frei für die Liebe, frei für das Dienen, frei für dich. Amen.